Ja, ich glaube, ich nehme auch heute ein Bad in der Menge. Ich habe ja gerade irgendwie auch schon überlegt, ob ich hier nicht einfach ein bisschen Stage dive. Aber ich fürchtete die Schmerzen. Ja, wer da hinten ist, kann gerne noch nach vorne kommen. Das ist viel besser hier vorne. Genau, wer vorne ist, soll auf keinen Fall nach hinten gehen. Also hier vorne ist auf jeden Fall mehr Licht, der Boden ist sauberer, die Menschen auch und es ist auf jeden Fall total angenehm hier vorne. Okay, das klappt alles. Ja, ich müsste vielleicht mit so einem kleinen Antizeugnis anfangen. Ich hatte irgendwie, glaube ich, mir letzten Samstag ungefähr einen Hexenschuss zugezogen. Hab dann trotzdem noch, weil ich da im Wort stand, hier nach der Abi-Party mit aufgeräumt und hier unten gekerchert. Und danach ging gar nichts mehr. Also das heißt, ich konnte jetzt irgendwie auch nur noch laufen, ein bisschen stehen, schlecht liegen und überhaupt nicht sitzen. Das ist also totale Katastrophe für jemanden, der im Sitzen arbeitet. Und so habe ich dann heute dann nochmal den Gang zum Arzt unternommen, weil ich eigentlich dachte, das geht auch so weg. Irgendwie Gebet und Mineralwasser müsste eigentlich reichen. Hat aber nicht so genau. Jetzt habe ich jede Menge Schmerzmittel hier und ihr seht alle irgendwie total bunt aus und ich fühle mich sehr wohl. Und habe noch so ein Muskelentspannungszeug gekriegt. Das darf ich aber erst heute Abend nehmen, weil der Arzt sagt irgendwie, wenn sie das vorher nehmen, dann können sie auf keinen Fall mehr geradeaus laufen. Und dann dachte ich mir, das mache ich dann vielleicht doch nicht. Ja, und deswegen habe ich mich sehr mit Lesen beschäftigt in der Zeit. Also ich lese ja auch ohnehin nicht so ungerne, aber Arbeiten war halt wirklich irgendwie total schwierig. Ich habe dann so Laptop auf die Anrichte in der Küche gestellt und dann irgendwie da ein bisschen vor mich hingetippt, aber das war auch irgendwie nicht so richtig das Wahre. Zumal Alex auch noch krank ist, das ist meine Frau, irgendwie die hat böse Grippe gerade, also es war irgendwie alles so ein bisschen komisch da. Und deswegen konnte ich nicht normal arbeiten. Eigentlich bin ich dabei, ein Buch zu schreiben, war jetzt am letzten Kapitel und habe dann einfach so ein paar Bücher gelesen, die ich dann noch recherchieren wollte. Und obskurerweise, so manchmal ist das Leben ja auch gemein und irgendwie auch ein bisschen lustig, handelt mein Buch von Heilung. Kommt 2014 raus und war ein bisschen komisch, sich mit Heilung zu beschäftigen, während man selber so überhaupt nicht geheilt ist. Aber das letzte Kapitel geht eben auch über Leute, die nicht geheilt worden sind, obwohl sie dran geglaubt haben. Und so habe ich dann zwei Bücher gelesen, oder eigentlich waren es sogar mehr als zwei, nämlich über Joni Erickson. Weiß nicht, ob ihr die noch kennt, war eine ganz berühmte Geschichte, so ungefähr in den 70ern, obwohl sie immer noch lebt. Und nachher dann noch Nick Vujicic, der ja hier auch mal per Video im Gottesdienst gewesen ist. Und sind beide irgendwie so krasse Fälle eigentlich. Ne? Also Joni ist bei einem Schwimmunfall verunglückt und hat sich dann wieder den Hals gebrochen. Irgendwo so vierte, fünfte Halswirbel und seitdem irgendwie halt ab dem Kopf gelähmt, also irgendwie total gelähmt. Und beschreibt dann halt in ihrem Buch dann so, wie sie da den Kampf da hatte, irgendwie trotzdem noch ihren Glauben zu bewahren und diese große Frage, wie warum Gott das zugelassen hat. Wo ich theologisch überhaupt nicht mit ihr einer Meinung bin. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie daran liegt, dass Gott ihr den Hals gebrochen hat, sondern sie ist halt einfach irgendwie einen Kopfsprung in flaches Wasser gemacht. Irgendwie da passieren die schlimmsten Dinge. Aber war auf jeden Fall beeindruckend, wie sie nachher so mit ihrem Leben umgegangen ist. Und bei Nick Vujicic ist ja sowieso irgendwie total heftig, wie jemand ohne Arme und ohne Beine dann so einer der mutigsten Menschen der Weltgeschichte, sag ich mal, irgendwie werden konnte. Beeindruckt mich auf jeden Fall irgendwie total. Und in allen Büchern, die ich gelesen habe, kam immer ein Bibelvers vor. Und so dachte ich, vielleicht will Gott mir ja irgendwas damit sagen und habe mich dann etwas näher damit auseinandergesetzt. Ist ein ganz berühmter Bibelvers, werdet ihr bestimmt auch schon mal gehört haben oder jemand sagt es vielleicht im Gebet oder ihr seid beim Bibellesen drüber gestolpert. Es ist Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Meistens wird er etwas verkürzt gesagt und wird immer nur zitiert, so wir wissen, dass uns alle Dinge zum Besten mitwirken müssen oder wir wissen ja, dass allen, die Gott lieben, denen müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. Also wird selten der ganze Vers zitiert, aber der Vers wird unheimlich häufig zitiert. Ich meine, dass ich ihm schon ein manches Poesiealbum geschrieben habe, aber das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Irgendwo habe ich es auf jeden Fall hingeschrieben, auf Postkarten und alles Mögliche, bei Krankenbesuchen immer wieder. Dieser Vers, irgendwie, du weißt irgendwie, nichts kann dich wirklich fertig machen, lass dich nicht unterkriegen, wenn Gott auf deiner Seite ist. Dann wird das schon alles werden und egal, wie welche Waffe gegen dich geschmiedet ist, heißt es im Alten Testament, keinen wird es gelingen. Und überhaupt, irgendwie, Gott macht aus Scheiße Gold, das kann ich heute Abend noch sagen, es sind keine Kinder da. Und Gott kann irgendwie alles wieder umwenden und nachher wird dein Bestes dabei rauskommen. Aber mir ist so aufgefallen, dass ich mich irgendwie noch nie wirklich tiefergehend damit beschäftigt habe. Und ich war schon fast schockiert, als ich es jetzt nochmal gelesen habe, festzustellen, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, was Paulus damit gemeint haben könnte, als er diesen Vers geschrieben hat. Er hat überhaupt nichts mit dem Zusammenhang zu tun. Römer 8 handelt von allem Möglichen, nur eigentlich nicht so von diesem Thema. Es geht irgendwie darum, dass die Welt schlecht ist und man auch nicht damit rechnen kann, dass es hier alles perfekt werden wird. Paulus fängt damit an, dass er sagt, dass er weiß, dass die Leiden, die er jetzt hat, überhaupt nicht ins Gewicht fallen werden im Vergleich zu dem, was im Himmel kommen wird. Und es geht die ganze Zeit so um dieses Thema, irgendwie, es wird hier einfach nicht vollkommen werden, hier ist einfach nicht der Himmel. Und mittendrin kommt dann dieser Vers, aber wir wissen ja, dass allen, die Gott dienen, Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und dann geht es wieder ein bisschen weiter irgendwie mit seinem Thema. Jetzt geht es mehr darum, dass man in Christus verwandelt wird. Und nachher noch ein ganz berühmter Bibelvers, nämlich wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Rhetorische Frage übrigens, also versucht nicht, das zu beantworten. Die Antwort ist keiner, wenn man sie dann geben möchte. Und so fällt dieser Vers eigentlich so ein bisschen raus und man muss ein bisschen raten oder sich Gedanken darüber machen, was Paulus genau damit sagen möchte, dass alle Dinge, denen zum Besten dienen müssen, die Gott lieben. Und ein paar Sachen wollte ich dazu natürlich sagen. Ich habe mir also meine Gedanken darüber gemacht und ich fange, wie so oft, fange ich hinten an und will noch etwas über den Ratschluss sagen, was das denn bedeutet und wie das Menschen nach dem Ratschluss Gottes berufen sind und was es auch nicht heißt. Denn das sind Verse, die sehr bekannt sind und ich weiß nicht genau irgendwie, ob ihr Freunde habt, so außerhalb des evangelikalen Umfeldes, vielleicht mal mit Katholiken zusammen seid oder irgendwie sogar mit Calvinisten. Das sind so Verse, über die unglaublich viel gestritten wurde in 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und so ungefähr im 17. Jahrhundert gab es einen Peak nach oben, wo man sich sehr damit auseinandergesetzt hat und wo man zu dem Schluss gekommen ist, dass es bedeutet, dass manche Menschen einfach nach dem Ratschluss Gottes berufen sind und Gott hat gesagt, ja, dir will ich etwas Gutes tun und von dir möchte ich auch, dass du anfängst zu glauben. Und dass es aber auch im Umkehrschluss Leute gibt, wo Gott das nicht sagt und die sogar schon vor Anbeginn der Welt von Gott verdammt worden sind und wo er gesagt hat, du wirst auf keinen Fall Christ und dich will ich im Himmel nicht haben, ohne irgendwelche Begründung, vielleicht einfach mir gefällt deine Nase nicht. Aber eigentlich ist die Menschheit aufgeteilt in diese zwei Kategorien von Leuten. Die einen will Gott haben und die hat er erwählt und die anderen will Gott nicht haben und die hat er entsprechend nicht erwählt. Ich bin total froh, dass ich diese Theologie erst einige Jahre, nachdem ich schon Christ war, kennengelernt habe. Denn ich glaube, wenn mir jemand sowas über Gott erzählt hätte, das hätte ich nicht glauben können. Oder an so einen Gott würde ich auch heute immer noch nicht glauben. Und so finde ich es beruhigend, dass mittlerweile so der theologische Trend dann nochmal so in die ganz andere Richtung geht und man diese Bibelstellen, finde ich, besser versteht, als Calvin und viele andere Reformatoren das getan haben im 17. Jahrhundert. Nämlich, dass es eigentlich darum geht, dass Paulus uns hier ermutigen will. Also er will gar nicht so diese Frage aufwerfen, ja, hat Gott mich jetzt eigentlich irgendwie berufen oder hat er mich nicht berufen, sondern es ist eigentlich etwas total Positives, was dahinter steht. Paulus will seiner Gemeinde Mut machen, den Christen in Rom Mut zu sprechen, die in einer schwierigen Situation sind und will sagen, hey, Gott hat euch ja berufen. Gott ist ja irgendwie schon auf eurer Seite. Ihr seid ja schon Leute, die nicht an den Umständen zerbrechen müssen und Gottes Ja zu euch trägt auf jeden Fall durch. Und so ist eigentlich die Aussage für dahinter, dass wenn wir vielleicht manches Mal untreu werden, das zieht sich auch durch das ganze Neue Testament, wenn wir das manchmal nicht hinkriegen, unseren Glauben zu halten, dann gilt doch immer noch wie Gottes Ja zu uns, denn er hat uns berufen. Und es wäre für uns auch gar nicht möglich, überhaupt zu Gott zu kommen, wenn er nicht wie vorher schon gesagt hatte, ich will euch haben und ich bin der ganzen Menschheit zugewandt. Also zuerst war Gottes Ja zu uns und das ist letzten Endes das Ja, das uns durchträgt. Und ich glaube, jeder Christ kennt das, dass man so Phasen hat im Leben und Zeiten, wo es einem unheimlich schwer fällt, an Gott dran zu bleiben. Und wo man so dieses Gefühl dafür hat, wenn das jetzt nur von mir abhängen würde, dann wäre das vorbei. Dann würde ich das nicht schaffen. Ich kann irgendwie gerade nicht beten, ich kann nicht Bibel lesen. Mir fällt das total schwer, irgendwie an Gott dran zu bleiben. Und gerade in solchen Phasen sind diese ganzen Erwählungsstellen, die Paulus überall im Römerbrief hat, total wichtig, weil es immer wieder eigentlich heißt, es ist nicht entscheidend, was ich mitbringe, sondern es ist entscheidend, dass Gott mir entgegengekommen ist und wichtig ist, wie dass er zu mir Ja gesagt hat und nicht so sehr, dass ich Ja zu ihm gesagt habe. Und ich stelle mir das Ganze so vor, wie bei einer Damenwahl. War irgendjemand von euch in der Tanzschule? Okay. Also zwei Leute waren in der Tanzschule, ist ja total krass. Okay, noch ein paar mehr. Ich war selber auch nicht in der Tanzschule, aber als ich auf der normalen Schule war, war das gerade ganz große Mode und alle sind zur Tanzschule gegangen und deswegen wollte ich nicht. Habe ich bisher auch immer noch nicht bereut, weil so diese ganzen Standardtänze, so Foxtrot und Walzer und was man da irgendwie so macht, das hat mich auch nie so interessiert. Hatte von daher auch nie die Anfechtung, das nochmal nachzuholen. Aber ich habe gehört, in der Tanzschule gibt es ein ganz beliebtes Spiel, das heißt Damenwahl. Und das ist auch Thema einer Platte einer Düsseldorfer Punkband namens Tote Hosen gewesen, die das Ganze vertont haben. Ich weiß gar nicht, taucht da irgendwas auf mit Damenwahl eigentlich? Aha, okay. Genau, also das offenbar war alles irgendwie das Motto dieser Platte. Aber ich habe gehört, dass es ungefähr so ist, dass der Entertainer irgendwann dann so eine Glocke schlägt und dann laut über die Boxen sagt, Damenwahl. Und alle Männer müssen sich dann irgendwie ganz passiv an die Theke stellen. Und die Damen gehen rum und gucken, mit wem sie gerne tanzen wollen und bitten den dann zum Tanz und sagen, möchtest du mit mir tanzen? Und dann kann natürlich irgendwie der Mann immer noch, wenn er unhöflich ist und genug Zement im Rücken hat, kann er immer noch sagen, nein, ich möchte mit dir nicht tanzen, denn du siehst aus, ich kann nicht sagen, wie du aussiehst, aber du bist auf jeden Fall eine von den Frauen, die man im Dunkeln klaut und im Hellen wieder zurückbringt. Und so kann ich mir das nicht vorstellen, ich möchte auf keinen Fall mit dir tanzen. Also ich würde es vielleicht Leuten empfehlen, die Schwierigkeiten damit haben, ihre eigene Meinung zu artikulieren, weil sie Angst vor den Folgen haben, dann wäre das vielleicht ein gutes Spiel, um das zu trainieren. Also das andere ist natürlich, sich in der vollen U-Bahn oder S-Bahn irgendwie durchzurempeln und gerade irgendwie bei den stärksten Leuten das zu machen und vielleicht noch ein bisschen harmloser, das bei der Damenwahl auszuprobieren. Aber das betrifft euch ja alle nicht. Also der ganze Punkt an der Sache ist eigentlich, es ist extrem unhöflich, das abzulehnen. Und ich stelle es mir eigentlich bei Gott genauso vor, dass Gott irgendwann gesagt hat, ich will die ganze Menschheit haben. Irgendwie jemand hat mit der Glocke gebimmelt und es war Gottes Wahl. Und Gott hat gesagt, ich will euch alle haben. Aber es ist immer noch eine gegenseitige Sache. Gott tanzt uns vielleicht an, aber wir können immer noch ablehnen. Und es gibt viele Leute, die das machen, die zwar hören, wie das Jesus sagt, ich will mit dir irgendwie durchs Leben gehen, aber die Angst haben, dass er ein schlechter Tanzpartner ist, dass er schlecht führt, dass er in die falsche Richtung geht. Und deswegen sagen so, nein, ich stehe lieber alleine auf der Tanzfläche rum, als darauf einzugehen. Aber eigentlich ist das extrem unhöflich, das zu machen. Und so ist beides irgendwie wichtig. Der eine, der auswählt und der andere, der sagt so, ja, ich will da drauf eingehen, sind beide irgendwie total entscheidend dabei, in diese Beziehung einzugehen. Aber es ist immer irgendwie erst Gott, der gesagt hat, ich will die Menschheit haben und wir irgendwie von uns aus und wir hätten gar nichts machen können. Also von daher, das ist das Beruhigende, macht euch keine Sorgen, ganz egal wie stark euer Ja gerade ist und wie sehr ihr das Gefühl habt, Treue vielleicht noch halten zu können oder nicht halten zu können. Es kommt letzten Endes, und wie gerade in schwierigen Zeiten, darauf an, dass Gott selber Ja gesagt hat und sein Ja steht fest und seine Treue steht fest und das ist erstmal irgendwie der beruhigende Teil der Sache. Und danach geht es ja weiter. Und Paulus sagte mir, das reicht aber nicht, sondern irgendwie es ist immer noch so diese zweite Qualifikation nötig, nämlich, dass man Gott liebt. Also es ist nicht automatisch so, irgendwie, dass schwierige Situationen oder irgendwelche Umstände irgendwie dazu führen, dass man nachher besser dasteht. Also es muss uns nicht irgendwie alles irgendwie zum Besten dienen, sondern es ist noch diese zweite Qualifikation nötig, nämlich Gott lieben. Und ich glaube, das ist total offensichtlich. Und es gibt schwierige Situationen, wo Menschen dran scheitern. Und das machen komischerweise fast die meisten Menschen. Wenn es ihnen irgendwie schlecht geht, dann fangen sie an allem zu zweifeln. Dann werden sie depressiv. Wenn es ihnen richtig, richtig schlecht geht, bringen sie sich manchmal sogar um und sind total fertig und kommen mit dieser Situation einfach nicht klar. Und so sagt Paulus nicht irgendwie, dass es egal ist, wenn Schwierigkeiten kommen, jeder Mensch kommt da durch, sondern er sagt, was wichtig ist, was entscheidend ist, ist Gott zu lieben. Und wer Gott liebt, der wird besser irgendwie nachher dastehen, als er vorher dagestanden hat. Und ich kann mir vorstellen, wie das so dem einen oder anderen komisch vorkommt, vielleicht sogar irgendwie zynisch. Wenn er sagt, so ja, guck dir mal eine Situation an, irgendwie mir geht sowas von schlecht, also ich bin schon irgendwie weit unter Null und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es mir jemals wieder besser gehen wird, geschweige denn, dass mal so ein Augenblick kommen wird, wo ich denke, ja, ich habe mich wirklich positiv dadurch entwickelt und es hat irgendwie etwas Gutes für mich getan und ich stehe jetzt besser da als vorher. Und so habe ich schon Leute sagen hören, dass Paulus eigentlich keine Ahnung hatte. Dass er einfach nicht wusste, wie weit Menschen runtergehen können, wie schlecht es ihnen gehen kann und dass er deswegen eigentlich gar nicht qualifiziert war, das zu sagen. Und wenn er nur mal meine Probleme wüsste, dann würde er das vielleicht auch nicht sagen. Und ich glaube, das ist falsch. Also wenn man das Neue Testament mal liest und gerade die Paulusbriefe liest, dann sieht man, dass Paulus kein Mensch war, der ein leichtes Leben hatte. Also wenn er irgendetwas nicht hatte, dann war es ein leichtes Leben. Und das fängt schon gleich am Anfang an, wo er sich dann irgendwie zu Christus bekehrt. Vorher hat er Christen verfolgt. Und dann wird er auf übernatürliche Weise, begegnet ihm Gott und ein helles Licht umstrahlt ihn so sehr, dass er blind wird. Und dann kommt er nach Damaskus, wo er eigentlich hin wollte. Und Gott beauftragt irgendwie einen Christen und sagt ihm, geh mal hin zu Paulus und bete für ihn und gib ihm eine Prophetie weiter. Und die Prophetie ist, ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen zu leiden hat. Das finde ich immer so unheimlich, also irgendwie, wenn ich so darüber nachdenke. Ich meine, irgendwie jeder will gerne eine Prophetie haben und gerade so, wenn sich jemand bekehrt hat, dann machen wir das ja auch immer gerne. Man stellt sich drumherum und legt die Hände auf und guckt, was Gott sagt. Aber ich habe noch nie erlebt, dass man Hände aufgelegt hat und irgendwie einer fängt an und sagt, hier so spricht Gott, du wirst ein schreckliches Leben haben. Es wird nur bergab gehen. Du wirst leiden ohne Ende. Es wird fürchterlich sein, aber du wirst dich auf den Himmel freuen. Das ist so das Einzige, was du irgendwie so übrig behalten wirst. Aber es wird richtig hart sein. Und bei Paulus war es irgendwie ganz genau so. Und es war auch dabei auch noch total übernatürlich, denn dann wurde gebetet und er konnte wieder sehen. Und er wusste also, ja tatsächlich, hier hat Gott mit mir geredet. Also wird das wohl stimmen, was er mir gesagt hat. Und dann zählt er es irgendwann mal auf im 2. Korinther und sagt, was er alles erlebt hat. Und ich bin sehr froh, dass ich keines dieser Ereignisse jemals erlebt habe. Ich möchte es auch nicht erleben, weil es ist alles nur schrecklich. Und er redet davon, dass er Schiffbruch erlitten hat, mehrere Tage irgendwie draußen auf dem Meer getrieben hat. Und ich habe einen Verwandten, der im 2. Weltkrieg irgendwie vom Schiff gefallen ist oder es ist untergegangen und er hat mehrere Tage auf der Nordsee getrieben und er hat sich nie wieder davon erholt. Also das hat ihn total fertig gemacht. Und er war nie wieder derselbe, er hat auch nie wieder wirklich das Leben genossen, sondern das war wirklich richtig schrecklich für ihn und hat ihn total geprägt, wie bis zuletzt, also vor einigen Jahren gestorben. Aber es hat ihn total fertig gemacht. Und Paulus hatte das durchgemacht und auch nicht nur das, ist auch noch ein paar Mal gesteinigt worden und das ist, glaube ich, auch eine richtig fiese Sache. Einmal irgendwie so schlimm, irgendwie, dass die Leute ihn für tot gehalten haben und haben ihn einfach liegen lassen und er ist dann trotzdem noch unter seinem Steinhaufen wieder hervorgekommen, hat sich irgendwie zur nächsten Gemeinde geschleppt und hat da ein paar Tage später auch noch gepredigt. Also keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Geht es da irgendwie vom Regen in die Traufe, vom einen Leid ins nächste. Aber das war auf jeden Fall so das Leben von Paulus. Irgendwie, er hat so viele Sachen wie durchgemacht, und das geht gar nicht eigentlich. Und so fasst er das irgendwann mal zusammen und sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann sind wir Apostel die ärmsten Schweine der Welt. Dann hat sich das alles nicht gelohnt, was wir hier gemacht haben, dann war alles für die Katz. Und das ist so eine krasse Aussage, ne, für jemand, der als Evangelist unterwegs ist, der überall Werbung für den Glauben an Jesus macht und wenn der dann sagt, okay, wenn es keine Auferstehung gibt, dann war das alles nichts. Also wo er dann ja im Grunde genommen zwar sagt, es lohnt sich, mit Gott zu leben, aber hauptsächlich irgendwie deswegen, weil es nachher eine Auferstehung gibt. Und wenn die wegfällt, irgendwie dann fällt eigentlich alles weg und dann hat sich alles nicht gelohnt. Also ich denke schon, Paulus hatte so eine gewisse Ahnung von dem, worüber er geschrieben hat. Er hat nicht im Elfenbeinturm gesessen und kannte die Welt nur durch Fensterglas, während er da seine Bücher gelesen hat und an seinem Cocktail genippt hat, sondern er wusste ganz klar, wovon er redet und wusste irgendwie, dass Schwierigkeiten auf Menschen zukommen werden und dass es auch richtig, richtig hart sein kann und dass es gut ist, dann so einen Tipp zu haben, wie man damit umgehen kann. Und der Tipp, den Paulus gibt, ist Gott lieben. Und das klingt irgendwie erstmal so ein bisschen komisch. Da habe ich auch echt so einiges irgendwie drüber nachgedacht und gebetet. Und warum denn eigentlich etwas mit mir machen kann, wenn ich Gott liebe und warum jemand, der Gott liebt, besser aus Schwierigkeiten rauskommt als jemand, der das nicht tut. Und ich glaube, dass der springende Punkt ist, dass uns letzten Endes wir keine Umstände wirklich kaputt kriegen, sondern es immer wieder auf diese innere Einstellung ankommt. Und wenn ich für mich selber lebe und mich nur um mich drehe, dann werde ich alles, was an Schwierigkeiten in meinem Leben kommt, auf mich beziehen. Dann wird mich alles irgendwie runterziehen. Dann werde ich immer wieder diese Frage stellen, warum denn eigentlich ich? Und dann komme ich irgendwie aus der Sache auch nicht raus. Aber wenn du auf der anderen Seite irgendwie dich um jemand anders drehst, nicht, weil du Gott liebst, dann wirst du in jeder Schwierigkeit immer noch so dieses Ziel vor Augen haben. Und du wirst wissen, okay, da komme ich auch noch durch. Und es gibt dieses große Ziel, auf das ich zugehe. Und es geht hier gar nicht mehr darum, dass es mir immer gut geht und dass ich keine Schwierigkeiten habe. Und es ist gar nicht so, dass es mir immer gut gehen muss, sondern eigentlich das Ziel meines Lebens, der absolute Mittelpunkt, ist gar nicht irgendwie, dass es mir gut geht, sondern ist, dass ich Gott diene, dass ich ihm liebe und dass ich mich auf ihn zuentwickeln will. Und das siehst du eigentlich überall, dass Leute, die das haben, wesentlich besser irgendwie im Leben klarkommen als Leute, die es nicht haben. Und wenn du zwei Leute hast, die Krebs haben, dann kann es sein, dass einer irgendwie total verzweifelt und Seelsorge braucht und alles und der andere sich trotzdem noch darin freut. Und wenn du irgendwie zwei Leute hast, die irgendwo in der Pampa mit ihrem Auto liegen bleiben und es regnet im Strömen und das Handynetz ist nicht da und sie müssen irgendwie mehrere Kilometer laufen, bis ihr Handy wieder anspringt, dann kann es auch sein, dass der eine die Zeit nutzt und die ganze Zeit fröhlich betet und vielleicht noch irgendwie Gott anbetet, irgendwie während er das Netz sucht und der andere ist mir total am Boden zerstört irgendwie und denkt, ey, warum muss das immer mir passieren? Und ich habe doch so viele fiese Leute, die ich kenne, warum können die nicht mal irgendwie mit dem Auto liegen bleiben? Die hätten das doch wirklich verdient. Aber irgendwie gerade bei mir ist das doch irgendwie total unfair. Und so kann also diese Liebe zu Gott, kann dazu führen, dass wir uns nicht mehr um uns selber drehen, dass wir in einem wirklich absolut positiven Sinn frei von uns selber werden und dadurch mal den Blick irgendwie auf den Herrn haben und nicht irgendwie unter allem zerbrechen müssen, was uns passiert. Und es ist umso entscheidender, als wir ja davon ausgehen können, dass jeder von uns irgendwann mal in Schwierigkeiten geraten wird. Ich vermute mal, so, ihr seid alle schon etwas älter, die meisten von euch werden schon mal in Schwierigkeiten geraten sein. Es wird in eurem Leben Situationen gegeben haben, wo diese Frage zumindest nahe lag, warum passiert das irgendwie immer mir? Es gab irgendwie Situationen, wo sich das angeboten hätte, jetzt ein bisschen im Selbstmitleid irgendwie zu schwimmen und traurig darüber zu sein, wie was da jetzt irgendwie gerade passiert ist. Es gab jede Menge Möglichkeiten, wo ihr in dieser Situation entweder gewinnen konntet oder verlieren konntet. Und es ist eine Tragik eigentlich, wenn man auch noch mit Gott lebt und man guckt trotzdem wie in die falsche Richtung und denkt, dass alles irgendwie zusammenbricht, wenn man mal krank ist, wenn Schwierigkeiten kommen. Und es ist so gut, wenn man dann noch diesen Fixpunkt im Leben hat und weiter irgendwie auf den Herrn zugehen kann, dann kann das den ganzen Unterschied machen. Das kann irgendwie ein Unterschied sein wie Tag und Nacht. Und ich weiß irgendwie, dass manche Leute Christ werden, in der Hoffnung, dass sie dann ja einen allmächtigen Gott haben, der sie durch alles durchträgt und dann aber in der Regel ganz schnell merken, dass das durchaus nicht der Fall ist, dass wir zwar einen allmächtigen Gott haben, aber dass der nicht irgendwie dazu da ist, uns immer nur durchzutragen und uns vom Leben zu schützen, sondern dass es viel mehr so ist, dass Gott an unserem Inneren arbeitet, aber manchmal äußerliche Faktoren ihm scheinbar irgendwie total egal sind und er sich einfach auf andere Dinge konzentriert. Und so habe ich vor ein paar Jahren mal so einen Kalenderspruch gelesen, der hat mich erst total geärgert, irgendwie mittlerweile glaube ich, dass er wahr ist. Nämlich der sagte, Gott nimmt nicht die Lasten, sondern er stärkt die Schultern. Und ich glaube, dass da wirklich irgendwie einiges dran ist. Irgendwie, es ist nicht so, dass man nicht durch Schwierigkeiten durchgeht, wenn man Christ ist. Aber es ist so, dass wir irgendwie eine Hoffnung haben in uns, die uns durchbringen kann, die uns durchtragen kann. Und nachher stehen wir besser da als vorher. Und es geht immer wieder um diesen einen Punkt, irgendwie Gott lieben und damit frei werden von sich selbst. Bei mir war es so, wie als ich gerade Christ war, ich habe eine Jüngerschaftsschule gemacht beim Jugend mit einer Mission. Und das war erst irgendwie total gut. Und dann kam aber irgendwann auch so diese Situation, wo ich dachte, ach, eigentlich so nur von mir her gedacht, ich bräuchte eigentlich den Glauben gar nicht. Ich wäre irgendwie eigentlich zufrieden, wenn es keinen Gott gäbe, dann könnte ich so mein altes Leben wieder aufnehmen und es ist mir manchmal auch viel zu anstrengend und immer diese geistliche Disziplin und immer wieder dieses Beten und seine Gedanken erneuern. Und das war mir teilweise echt so richtig sauer und ich wäre am liebsten wieder zurückgegangen. Aber in der Zeit irgendwie hatte ich ein ganz großes evangelistisches Herz. Und immer wenn ich darüber nachgedacht habe, irgendwie, dass ich vielleicht Gott den Rücken kehren könnte, sind mir meine ganzen Freunde eingefallen. Und ich dachte, aber die brauchen doch Jesus. Und ich bin doch irgendwie auch berufen, denen das Evangelium zu bringen. Und dann habe ich manchmal so vor meinem inneren Auge gesehen, dass da auch noch mehr Leute sind, denen ich Zeugnis ablegen soll und denen ich was von Gott erzählen soll. Und so bin ich immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass ich dachte, vielleicht lohnt es sich für mich nicht, aber es lohnt sich für die. Und deswegen werde ich mich nicht hängen lassen, sondern deswegen werde ich durchgehen und werde diese Sache hier durchstehen und ich werde nachher besser dastehen als vorher. Das hat sich zum Glück dann irgendwann geändert und mittlerweile, ja, wenn Schwierigkeiten kommen und ich in Krisen gerate, ist es wirklich so, dass ich einfach Gott liebe und denke, okay, da komme ich jetzt auch noch durch. Ich bin durch so viele schwierige Situationen durchgekommen in den letzten 20 Jahren. Und es gab so viele Möglichkeiten aufzuhören und so viele Gründe dafür. Aber es hat immer irgendwie geklappt und Gott hat sich immer als treu erwiesen. Also bleibe ich schon deshalb irgendwie einfach bei ihm. Und wie gesagt, der ganze Punkt irgendwie dabei ist eigentlich, sich selbst aus den Augen verlieren und anfangen, Gott so sehr zu lieben, dass eigentlich irgendwie alles, was außenrum ist, egal ist. Und so ist es mittlerweile irgendwie bei mir schon so, dass ich auch, ach nee, das erzähle ich nicht, das ist egal. Das war irgendwie, ich hatte gerade gedacht, aber dann hatte ich doch das Gefühl, dass ich es lieber nicht sagen sollte. Das war ein bisschen ungeschickt, da jetzt irgendwie anzufangen. Aber es ist also wirklich so, irgendwie, dass man da hinkommen kann, irgendwie, dass man irgendwann relativ wenig für sich selber betet, irgendwie auch ganz egal, irgendwie, was jetzt gerade da ist. Und dass so viele Sachen, die äußerlich sind, eigentlich irgendwie gar nicht mehr entscheidend sind, weil es immer irgendwie um dieses eine große Ziel auf dieses eine große Ziel ankommt, nämlich zu Gott hinzugelangen. Und dann macht Paulus eigentlich sehr logisch weiter und das ist dann vielleicht auch so die große Frage, die immer noch unbeantwortet ist. So in welcher Hinsicht kommt man denn eigentlich dann besser raus als vorher? Also in welcher Hinsicht haben uns dann die schlechten Dinge zum Besten gedient? Und ich glaube, dass es in dem Sinne ist, dass es unseren Charakter aufbaut und unseren Charakter stärkt und unsere Jesusähnlichkeit intensiviert, wenn man jesusmäßig mit Schwierigkeiten umgeht. Und es mag vielleicht erstmal so ein bisschen unbefriedigend klingen, wenn man denkt, dass es ja eigentlich so sein sollte, dass die Sache vielleicht wie bei Hiob ist, dass man eine schlechte Phase hatte und nachher kriegt man alles irgendwie 10-mal wieder. Und dann heißt es überein, dass man alt und lebenssatt starb, während man irgendwie viel mehr gekriegt hat, als man vorher verloren hat. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern es ist eher so, dass manche Sachen, die zerbrochen sind, die sind zerbrochen, da kann man auch nichts mehr kitten. Also es kommt nicht irgendwie immer alles in Ordnung, egal wie viel man dafür betet. Aber was eigentlich wirklich kostbar ist und was scheinbar für Gott unendlich kostbar ist, ist, dass wir einen jesusmäßigen Charakter entwickeln und dass wir immer mehr verwandelt werden in das Ebenbild seines Sohnes und weniger von uns haben und einfach mehr von ihm haben. Und es dauert manchmal echt lange, irgendwie das zu verstehen, irgendwie gerade wenn man sehr in der materiellen Welt verhaftet ist und einem vielleicht irgendwie alles Mögliche wichtig ist, wie was man haben kann und was man sein kann. Aber wenn man einmal an diesem Punkt dran ist und dass man erkennt, dass es wirklich etwas Kostbares ist, was Gott in uns macht, dann ist das irgendwie total in Ordnung, wenn man in Probleme fällt, weil man schon eigentlich vorher, von vornherein weiß, ich werde nachher jesusmäßig herauskommen als vorher. Und es ist gut, dass ich das auch noch wieder durchmachen muss, denn eigentlich ist das ein Schleifstein und ich bin froh, dass ich mich an diesem Stein schleifen kann. Amen. Ich würde eben noch beten und dann machen wir weiter und beten an. Ach Jesus, wir finden das ja manchmal alle ein bisschen traurig, irgendwie, dass es nicht immer so läuft, wie wir es uns vorstellen. Und das finde ich auch manchmal traurig. Aber ich danke dir dafür, dass du unseren Charakter baust, dass du uns veränderst und dass wir eine Hoffnung haben, die über dieses Leben hinausgeht. Und hier so bete ich mir für jeden, der vielleicht heute Abend hier ist und Schwierigkeiten im Leben hat, dass wir alle irgendwie davon weggucken können, dass wir auf dich schauen können und dass wir dich lieben können. Herr, und ich möchte dich gerne immer irgendwie ein bisschen mehr lieben, als ich mich liebe. Und ich bete mir, dass das für uns als Gemeinde der Fall wird. Warte mir, dass wir unser Leben nicht mehr daran messen, ob es gut läuft oder schlecht läuft. Dass wir nicht auseinanderfallen, wenn unser Auto kaputt geht, wenn wir Stress in der Beziehung haben, wenn wir nicht genug Geld haben, einen fiesen Job haben oder einen bösen Chef haben. Sondern, dass es uns dann auch immer noch irgendwie gelingt, dich zu lieben und in deiner Liebe geborgen zu sein. Ja, und danke, dass wir wirklich besser rauskommen, Herr, dass wir vielleicht nicht dadurch das leichtere Leben haben, aber dass wir am Ende doch immer wieder mehr so ein bisschen mehr werden wie du und dass wir als bessere Menschen rauskommen. Und danke, dass du echt an so einem Charakter arbeitest und ich wäre gerne schon viel weiter, als ich bin. Und möchte einfach gerne wieder weiter mit dir kooperieren oder vielleicht sogar mehr mit dir kooperieren. Und bete das auch hier für alle meine Freunde, Gott, dass keiner irgendwie an Leiden und Schwierigkeiten zerbricht. Und dass wir raus, aus Selbstmitleid rauskommen, dass wir uns nicht um uns drehen, dass wir nicht unser höchster Maßstab sind, sondern dass du unser höchster Maßstab wirst. In Jesu Namen. Amen.